Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Und es ist heute eine ganz besondere Folge, denn es wird die vorerst letzte sein. Deshalb sind wir heute zum krönenden Abschluss beide am Start, Steven und ich, und müssen ganz ohne GästInnen durchhalten, bevor wir euch erzählen, wieso sich die Veto-Redaktion dafür entschieden hat, ganz schön laut zu beenden und worauf ihr euch stattdessen in Zukunft vielleicht freuen könnt. Wollen wir in nostalgischen Erinnerungen schwelgen und zurückblicken auf 2,5 Jahre Podcast voller Interviews mit AktivistInnen in verschiedensten Bereichen in insgesamt 54 Folgen, ganz schön viele. Hallo Steven.
54, meine Herren. Okay, die erst wichtigste Frage, warum hören wir mit ganz schön laut auf? Man muss ja sagen, dass nicht wir aufhören, sondern dass sich die Veto-Redaktion zu diesem Schritt entschlossen hat. Die Redaktion kümmert sich um alles, was mit diesem Podcast zu tun hat. Das ist die Auswahl, die Einladung der GästInnen, die Recherchen für die Fragen, Bewerbung auf Social Media, Schnitt, Cut, Dingens und Bummens. Und die Hörer- und Hörerinnenzahlen der vergangenen 2,5 Jahre ist nicht krass gestiegen. Und wir wissen auch nicht so genau, warum. Andererseits muss man auch dazu sagen, wenn Megan ihren Podcast nicht hinreichend bewerben kann und Spotify sich dann mit ihr gemeinsam entschließt, den Podcast aufzuhören, weil die Hörerzahlen fehlen, ist das vielleicht ein Signal dafür, dass es mit dem Podcast-Geschäft immer schwieriger wird, mit immer mehr Wettbewerben. Vielleicht sind Menschen auch podcastmüde in diesen vergangenen Zeiten, muss man ja auch sagen. Wir haben ja immer harte, heftige Themen. Jedenfalls haben wir uns dann entschlossen, beziehungsweise die Redaktion hat sich entschlossen, etwas Neues einfallen zu lassen. Und was das genau sein wird, das werdet ihr sehen, wenn ihr die Instagram und sonstigen Kanäle von Veto abonniert. Dann werdet ihr überrascht werden mit der Nachfolgesendung.
Genau, ich glaube, wir können auch noch mal die Redaktion ein bisschen herausheben. Du hast ja gerade schon aufgezählt, was die alles gemacht haben und gerade so die Recherchen für die Fragen und die Vorbereitung der Gespräche und so. Also noch mal ganz dickes Danke von unserer Seite. Ich schließe dich da jetzt einfach mit ein, weil das war wirklich immer super professionell und gut gemacht. Und ich wurde in Gesprächen oft für die Vorbereitung gelobt und habe dann immer gesagt, ja, ja, es war aber nicht ich, das war die Redaktion. Ich kann die Sachen nur gut fragen. Genau.
Wir werden fürs Vorlesen bezahlt, genau, denke ich mir so dann manchmal. So ein bisschen wie Tagesschau-Moderatorin.
Ja, Veto bleibt ganz schön laut. Also ihr könnt jede Woche online einen neuen Text lesen, der AktivistInnen porträtiert. Lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt machen wir mit dieser Folge weiter. Und da kommt ja immer relativ am Anfang unsere schöne Schnellfragerunde. Ne? Du lachst schon.
Die Spiele. Das ist, ich denke mir immer, also es klappt immer. Aber dann hast du dann jemanden da vor dir, die sich mit dem Thema Rechtsextremismus, mit Seenotrettung, mit sexuellen Übergriffen bestellt. Und dann ist so, warte, stopp.
Was steht in deinem Kühlschrank?
So, genau, wir müssen jetzt spielen, so, hä, wie spielen? Aber es geht ja immer. Und ich kenne ja aus der Medienlandschaft, beziehungsweise aus, ich glaube sogar auch der Psychologie, den Begriff des Comic Relief. Also man ist irgendwo im düstersten Abgrund und irgendwie musst du da auch wieder rauskommen und du kannst das über Sachargumente machen und überlegen, wie es besser werden kann und Hoffnung und Vision und all sowas. Oder du machst einfach Quatsch. Und so ein bisschen erinnert mich das immer an eine fantastische Sendung, die ich als Kind und Jugendliche immer gerne geguckt habe, Zimmerfrei, Christine Westermann und Fritz Alsmann. Und Christine Westermann sitzt dann mit den Leuten und die erzählen dann über irgendwelche Kindheitstrauma. Und dann kommt Götz Alsmann, sprüht den Leuten dann mitten im Satz irgendwie Schlagsahne ins Gesicht oder so. Oder zerrt die weg und dann müssen die Sackhüpfen machen. Und ein bisschen so kommt mir das auch manchmal vor. Und ja, von daher, das soll auch in dieser Folge natürlich nicht fehlen. Genau. Ninja, was spielen wir denn?
Ja, wir spielen die Schnellfragerunde. Also 90 Sekunden so viele Fragen beantworten wie möglich. Sollen wir das einfach abwechselnd machen?
Ja, wir machen es abwechselnd. Ja? Okay. Ladies first.
Okay, also ich starte und stelle dir eine Frage. Los geht's. Achso, guck mal. Wir machen ja natürlich auch unseren schönen Jingle. Und dann geht's los.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Was steht auf dem Banner, das aus deinem Fenster hängt?
Man muss das Richtige tun. Was ist dein Lieblingspodcast?
Verbrechen der Vergangenheit von Geo Epoche. Hauptsächlich, weil der Sprecher Peter Kämpfe die beste deutschsprachige Erzählerstimme hat. Und der erzählt dann immer diese Kriminalgeschichten. Ich liebe das. Achso, welche Sprache würdest du gern perfekt sprechen können?
Italienisch. Ich liebe italienisches Essen und einmal in so ein italienisches Restaurant gehen, in Italien vielleicht sogar, und in perfektem Italienisch das bestellen, was ich gerne hätte. Also,
Als ich mir die Fragen durchgelesen habe, habe ich gedacht, ja, das könnte ich auch beantworten. Ich würde gerne Urdu oder Punjabi sprechen können, weil die Familie meiner besten Freundin diese Sprachen spricht. Und immer, wenn wir zu zweit unterwegs sind, sie dann sagt, oh, es wäre so schön, wenn du jetzt Urdu sprechen könntest, dann könnten wir gemeinsam lästern, niemand würde uns verstehen.
Der ganz lange habe ich immer gedacht, boah, ich würde gerne Hindi sprechen, weil ich finde, das ist auch eine sehr schöne Sprache. Ja. So, egal. So, was ist deine Superkraft?
Meine Superkraft ist, oh Gott, was ist meine Superkraft? Ich habe keine Superkräfte. Ich glaube, ich kann sehr gut den Schalter umstellen, wenn ich auf die Bühne oder vor die Kamera trete und ich bin noch so müde oder habe irgendwas Schlimmes im Kopf oder so, ich funktioniere dann trotzdem. Hast du eine Superkraft?
Ich glaube, ich kann for real mit allen Menschen reden. Also ich habe mit Rechtsextremen gesprochen, ich habe mit Menschen gesprochen, die zu mir hergekommen sind, weil sie mir irgendwie einen auf die Mütze geben wollten. Und dann haben wir uns irgendwie dahingesetzt und haben dann am Ende, weiß ich nicht, zwei Schnäpse getrunken oder so. Und zum Thema, dazu kann ich gleich aber noch was erzählen. Okay. Dein Lieblings ganz schön. Ey, what?
Ja, ist schon vorbei.
90 Sekunden.
Das ist schon mehr als 90 Sekunden gewesen. Ja.
Aber diese Geschichte muss ich erzählen.
Ja.
Ich kann nicht immer Situationen gut einschätzen, aber ich kann sie relativ gut entspannen. Und ich weiß noch, wo ich das erste Mal an der Polizeihochschule war. Ich glaube, das war noch nicht mal zu meinem jetzigen Lehrauftrag. Also ich bilde ja Polizisten aus, sondern ich war zu irgendeiner Fortbildungsveranstaltung. Ich war einer der Vortragenden. Und es ging dann natürlich um Polizeigewalt, Rassismus in der Polizei, rechtsextreme Chatgruppen, dies, das, irgendwas. Also alles Sachen, womit sich üblicherweise Polizistinnen und Polizisten nicht so gerne mit beschäftigen und auch nicht identifizieren. Ich habe da, glaube ich, eine Stunde lang völlig abgeliefert. Die krassesten Fälle, harte Forderungen. Und die meisten waren okay. Es haben sich ein paar konstruktiv auch eingebracht. Aber einer guckte mich die ganze Zeit böse an. Und das war schon klar, der ist pissed, der ist richtig pissed. Und dann, wenn das so zu Ende geht, dann steht man immer vorne, Leute kommen nach vorne, man bespricht sich noch, manche wollen irgendwie, weiß ich nicht, dass man hier das Buch signiert oder irgendwie sowas. Und irgendwann kam er an die Reihe und ich dachte, boah, jetzt gibt's auf die Mütze, ne? Und dann guckt er mich an und sagt, Herr Palagan, ich wollte es Ihnen schon am Anfang sagen, aber Ihr Hosenstall ist auf. Und ich dachte, what the fuck, ey. Kennst du das, wenn das Blut komplett erst aus deinem Kopf verschwindet und dann in so einem Schwall wieder hochkommt?
Ja.
Ich dachte, boah, der kommt gar nicht klar mit dem, was ich sage, hat ein Riesenproblem, voll die Trouble. Und dann kommt er mir einfach nur nach vorne. Und der hat sich die ganze Zeit überlegt, wie er mich darauf aufmerksam macht, dass mein Hosenstall auch offen ist. Und dann, genau, hat er sich ein Herz gefasst. Also, das ist wirklich die all-time beste Geschichte, die ich jemals in der Polizeihochschule erlebt habe.
Hätte auch einfach hannoversches Publikum sein können, die dich so 2,5 Stunden ganz streng angucken und dann kommen und sagen, das war der beste Abend meines Lebens, vielen Dank.
Das ist im Übrigen etwas, wo ich auch das Gefühl habe, dass in Nordrhein-Westfalen es so eine Achse gibt von Süden in den Norden. Irgendwie, dass nämlich Rheinländer, die sind da völlig, die würden reinrufen, ey, hör mal, Kalle, du hast da hier vorne deine Schirmmütze auf.
Westfalen, absolutes Gegenteil.
Und bei Westfalen ist so, aha, ich nehme das mal zur Kenntnis, so mitten auf der Geburtstagsfeier und denk so, okay.
Genau. Ja, wir wollen ein bisschen über ganz schön laut sprechen und die letzten Jahre. Wie blickst du denn auf die letzten Jahre in Bezug auf den Podcast?
Ich muss ein kleines Geständnis machen. Also ich habe den Podcast also zum einen immer sehr gerne gemacht, aber vielleicht ist das auch ein Teil oder einer der Gründe, warum es nicht so abgehoben ist in Sachen Zuhörerschaft. Ich habe manchmal vergessen, dass ich das für Zuhörerinnen und Zuhörer mache. Mhm. Ich habe mich immer gefreut, hier vor dem Mikro zu stehen und mit Leuten zu sprechen, die ich in dieser Menge und in dieser Vielfalt natürlich im echten Leben niemals treffen würde. Ein paar kannte ich natürlich schon, aber Leute vor mir zu haben, die sich einsetzen, die so krasse Stories zu erzählen haben, so krasse Lebenswege beschritten haben, sich so hardcore einsetzen. Also, ich meine, wir sind ja beide in so einem Social-Bereich aktiv und unterwegs und verdienen da auch unser Geld mit. Aber zu sehen, was es noch alles für Menschen gibt, die entweder selber aus der Obdachlosigkeit kommen und was machen oder auf dem Seenotrettungsschiff waren oder staatenlos sind oder Gott weiß was. Wen ich da, also wirklich, wir haben ja Dutzende Menschen interviewt.
Ja.
Und das war für mich nie ein Job. Also ich habe immer gesagt, ich mache das. Also das kann man, glaube ich, auch so in aller Bescheidenheit sagen. Wir werden dafür jetzt nicht fürstlich belohnt. Wir machen das, weil es uns Spaß macht in erster Linie. Und mir hat es immer Spaß gemacht. Und ich habe es immer auch als Freude und Privileg und Ehre verstanden, alle zwei Wochen oder wie oft wir auch immer das gemacht haben, hier hinzutreten und diese krassen Leute zu hören. Also ich habe gedacht, andere zahlen dafür Geld und wir können das einfach so machen. Ja. Und das war so ein bisschen mein Verhältnis in den letzten Jahren, die wir diesen Podcast gemacht haben. Und von daher, ich gehe auch mit relativ viel Demut und Wehmut und bin eigentlich sehr dankbar, dass ich das machen konnte. Wen hättest du denn noch gern interviewt?
Ja, das ist so eine große Frage. Ich meine, es gibt ja super viele Leute, mit denen man noch 54 weitere und noch mehr Folgen wahrscheinlich füllen könnte. Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, jetzt aktuell hätte ich zum Beispiel gern Fabian Grischkat interviewt. Das ist ja dieser Newsfluencer, wie auch immer. Ich finde, der nutzt Social Media einfach sehr, sehr gut, um Nachrichten aufzubereiten, Nachrichten zu analysieren, zu korrigieren. Das finde ich einfach sehr spannend, wie Leute Tools nutzen und gleichzeitig so popkulturell aufarbeiten, aber eben auch nutzen, um aufzuklären und Infos zu verbreiten. Und ich habe jetzt die letzten Tage eine Doku gesehen, wo ich gelernt habe, dass man Heimkinder nicht mehr Heimkinder nennt, sondern Care-Leaver. Also so bezeichnen die sich auch selber und dass das tatsächlich auch eine Bewegung ist und dass da auch Austausch stattfindet und Konferenzen und so. Und da habe ich gedacht, ich habe dann immer, wenn ich irgendwie sowas sehe oder wenn ich Leute auf einer Bühne sehe oder auf Instagram finde oder so, hatte ich immer als erstes so den Gedanken, das wäre jemand für Veto. Und da auch bei dieser Doku habe ich gedacht, das wäre ja interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der sich in dem Bereich engagiert. So, genau, also das wäre sowas gewesen, wo ich gedacht hätte, cool. Einfach ein Thema auch, wo, wie du gesagt hast, wo man selber dann auch nochmal viel dazulernt und fragen kann und eigentlich gar nicht mehr so das Gefühl hat, dass andere Leute noch zuhören, sondern dass man einfach selber so, okay, vielen Dank für diese private Gesprächsstunde. So. Gibt es was du der Veto-Redaktion immer mal sagen wolltest?
Gut, also das wäre jetzt so ein bisschen wie bei der Oscar-Verleihung dann, ne? Irgendwie, wem möchte ich jetzt noch danken? Immer Beyoncé und Gott und meinen Eltern und meinen Manager und den Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeiten durfte. Erstmal dickes Dank. Ich finde es super krass, dass die an mich oder an uns beide gedacht haben, dass die sich diese Arbeit gemacht haben. Und man unterschätzt ja einfach, wie viel an so einem blöden Podcast dranhängt. Ne? Also genau, Research, Einladung, Gäste, dann können die nicht, dann sag ich ab, dann sagt die Person auf der anderen Seite ab, dann wie viele Minuten Lebenszeit wir damit verbracht haben, Technik zu organisieren. Also die Leute haben immer ihren eigenen Rechner, müssen dann die Veto-Mikrofone anstöpseln, das geht immer schief. Völlig Banane, dann ist dieser Podcast raus, dann muss der beworben werden, der muss geschnitten werden, bla bla bla. Also erstmal großes, großes Dankeschön. Und ich glaube, vielleicht geht's Veto ähnlich wie mir. Ich habe immer das Gefühl, ich selber, aber eben auch die gesamte Truppe, wir machen Sachen mit viel Herzblut und ich finde auch mit einer sehr hohen Qualität. Und ich sehe andere, die es nicht machen, die aber alles, was sie haben an Ressourcen und Ideen und Kreativität in die Vermarktung stecken und dann wahnsinnig erfolgreich sind. Und das hat natürlich dann so diesen Effekt, dass dann so ein Lied wie Schnischna Schnappi irgendwie auf Platz 1 der deutschen Charts ist und irgendwelche anderen mega coolen Pop-Rock-Jazz Klamotten niemals kommerziellen Erfolg haben werden. Und so ein bisschen komme ich mir manchmal vor. Und ich glaube, wir müssen da vielleicht einfach auch so ein bisschen gucken. Ja, es ist nicht nur die gute Qualität, sondern eben auch, also der Wurm muss halt dem Fisch schmecken und nicht nur dem Angler. Und das ist etwas, wo ich auch mega krass mit struggle, ne? Also die Sachen, die mir ein Herzensanliegen sind, die laufen nie. Und andere Sachen, wo ich irgendwie so einen blöden Witz auf Twitter mache, den sehen dann eigentlich 100.000 Leute. Und irgendwie dieses Verhältnis so richtig auszuloten, das wird wahrscheinlich auch nochmal eine große Herausforderung sein.
Ja, das Outfit, was ich poste, liken ganz viele. Aber wenn es eine neue Folge über Seenotrettung oder Rechtsextremismus ist, dann sind es die drei gleichen Leute, die das anhören und liken. Drei, so wenig waren es nicht, aber
ich glaube, Marina Weißmann hat es mal, das habe ich bei ihr mal irgendwann gesehen. Ich glaube, der meistgeklickte Tweet von ihr ist der, wo sie ein Spannbettlaken richtig zusammenfaltet, dass es auf DIN A4 Größe ist.
Es ist
ein Struggle, den viele von uns kennen. Aber wenn das so dein politisches Erbe ist, irgendwie wäre es natürlich, also ist jetzt bei ihr nicht.
Nein, bei uns beiden
und auch der Veto-Redaktion ist es nicht. Aber das zeigt so ein bisschen so das Problem, das man hat, wenn man in diesen Gefilden unterwegs ist.
Aber auch damit kann man die Welt ein bisschen besser machen.
Bestimmt. Ja. Wie geht's dir damit, dass es jetzt zu Ende geht?
Ja, ich bin natürlich traurig, weil wie du sagst, es war einfach immer, das war kein Pflichttermin oder irgendwie so, wo ich so denke, naja, das mache ich jetzt, das hake ich jetzt auch noch ab, so. Sondern das hat immer Spaß gemacht, weil wir ja auch viel uns einbringen konnten, was die Gästeauswahl und so angeht. Und manchmal war es auch so, dass dann die E-Mail kam, so, ja, wir haben die und die Person für ein Gespräch. Und ich dann dachte, boah, mit der Person wollte ich schon immer mal reden, wie geil. Und das macht mich natürlich ein bisschen traurig, dass diese Möglichkeit gerade nicht da ist. Vielleicht ergeben sich da auch andere Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass die Arbeit von Veto erhalten bleiben kann. So. Und möchte auch wirklich darauf hinweisen, ey, geht auf die Website, unterstützt die Leute bei Instagram und so, weil es ist einfach super wichtiger, auch mit Abos, super wichtiger Journalismus, der da gemacht wird. Und wie du sagst, es ist dann vielleicht manchmal herausfordernder oder anstrengender, sich solche Geschichten anzuschauen und zu lesen oder zu hören. Aber es ist eben auch wichtig, so eine Arbeit zu unterstützen. So,
Ja. Einmal haben die mich betuppt. Ich habe dir nämlich gesagt, ich will unbedingt, oder ich kann mir gut vorstellen, Hanna Weiler zu interviewen von der Jugendlichen Union. Und dann meinten die so, ja, gute Idee. Und dann vergingen Tage, Wochen, Monate.
Hier ist das Gespräch von Ninja mit Hanna Weiler.
Und dann ich so, hä, was ist denn da? Wollten wir das nicht irgendwann mal machen? Ja, das haben wir schon längst aufgenommen. Ich so, hä, was? Ja, das haben wir mit Ninja geführt. Ich so, ihr Arschgeigen. Oder, ja,
das
war
tatsächlich übrigens auch ein schönes Beispiel für Struggle und Technik. Mhm. Wir haben das Gespräch geführt und haben danach festgestellt, nach einer Stunde, dass Hannas Spur nicht aufgenommen wurde.
Oh, what the fuck, ey.
Ja, also erst war es so, dass das Mikrofon nicht funktionierte, dann hatte Hanna angeboten, nochmal schnell in
Saturn
Kopfhörer oder irgendwas. Sie war bei ihren Eltern zu Hause, da in Saturn zu fahren, bla bla bla. Und dann waren wir wieder verabredet und dann haben wir festgestellt, ihre Spur wurde nicht aufgenommen. Und dann haben wir uns ein, zwei Tage später nochmal getroffen und genau das gleiche Gespräch geführt und auch echt Props an Hanna, sie ist einfach genauso engagiert reagiert wie im ersten Gespräch. Kein Schwein gemerkt, jetzt erzähle ich es ihr. Aber wir hatten schon echt coole Gäste, die da auch ich sag mal, sehr viel mitgetragen und mitgemacht haben. Das war sehr schön.
Mitgemacht ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Also, wir müssen ja spielen. Das ist ja so ein bisschen der Kasus Knaxus dieses Podcasts. Also, aus gegebenem Anlass hat sich die Veto-Redaktion noch mal etwas ganz Besonderes und besonders Gemeines für uns ausgedacht. Wir spielen einander jetzt abwechselnd kurze Ausschnitte aus vergangenen ganz schön laut Folgen vor. Wir müssen dann erraten, welcher Gast oder welche Gästin das waren. Wir spielen uns immer die Ausschnitte aus den Gesprächen vor, die wir auch jeweils selber geführt haben. Und ich fange an. Es ist so ein bisschen wie bei Friends, wenn die dann so 20 Jahre später so Clips ausgestrahlt bekommen und dann müssen sie die Dialoge irgendwie weiter erzählen.
Wir schwärmen hier von unseren Gästen und ich habe vorhin schon gesagt, ich vergesse einfach alle Namen nach einem Gespräch.
Das hat ausschließlich mit der Verachtung für die Leute zu tun, mit denen wir hier zu tun haben. So, also pass mal auf. Erste Challenge. Ich glaube, das ist Ninjas Challenge. Also ich hoffe, das ist auch richtig.
Eins Ninjas Challenge.
So, wenn los geht's. Wie bis heute erzählst, was für ein schweres Schicksal behinderte Menschen haben. Ich hätte auch keinen Bock, mir das jeden Tag zu geben, in dieser Erzählung. Weil ich als Konsumentin natürlich Bock auf authentische Stories habe, auch authentische Erzählungen habe. Und so wie mir das draußen passiert, dass ich was ich für Blicke bekomme, also wir werden ja angestarrt, fast mit den Blicken durchlöchert, weil diese Menschen so neugierig sind, wie unsere Körper funktionieren und wie wir Dinge bewältigen und so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das deutsche Publikum behinderte Menschen im Fernsehen sehen will.
Aber absolut. Auf welche Art und Weise? Ja, so. Das ist leicht. Das waren natürlich die wunderbare Kybra Sekin.
Ey, ich schwöre, wenn Ninja nur die Leichten bekommen hat und ich nur die Schweren, dann nehme ich alle Danksagungen an die Redaktion wieder zurück. Weißt du, was für ein ehrlicher Mensch ich bin, der, die Redaktion oder der Redaktionsleiter, der das hier organisiert, hat mir erst das falsche Skript geschickt. Und zwar deins. Und da standen ja alle Auflösungen drin von den Leuten, die und ich habe nicht reingeguckt. Ich habe ganz bewusst jetzt nur die zweite E-Mail aufgemacht mit dem Skript für mich.
Du hast auch nicht nur schwere.
Okay, ich bin gespannt. Also los geht's.
Also los geht's, deine Herausforderung.
Weißt du, ich bin ein schwuler Mann und ich habe das in sehr vielen anderen Interviews immer wieder gesagt. Ich habe für mich persönlich und ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, ist das größte Privileg, was ich jemals in meinem Leben haben erreichen können, dass ich eigene Kinder und vor allen Dingen eigene Enkelkinder mit 44, du musst dir mal vorstellen, meine älteste Enkeltochter ist 12 Jahre alt und der mittlere ist 11 und das kleinste ist jetzt ein Jahr alt und ich bin erst 44. Das macht mich krass stolz, weil ich das so intensiv erleben darf und so nah an meinen Kindern und auch meinen Enkel bin. Und entsprechend dessen, ich mich dadurch einfach, ich glaube, das hält mich jung. Das ist der Grund, warum ich kein Botox brauche übrigens.
Das steht hier auch als Frage. Ich soll dich unbedingt fragen, wie es sein kann, dass du so fucking gut aussiehst.
Ey, ihr seid echt ich wirklich so gut aus? Ich verstehe das nicht.
Steht hier drin. Oh. In Rot.
Oh, das schmeiße ich dich fragen sehr. Wollen. Vielen Dank. Ich kann mit Komplimenten mittlerweile sehr gut umgehen.
Das ist schön. Ja, ich weiß es auch, weil das bemerkenswerteste Aufnahme war. Ich kann dazu noch zwei Sätze sagen. Also, dass Gianni Jovanovic, der Aktivist für die Belange von Sinti und Roma, der als schwuler Mann eine unglaublich krasse, bewegende Lebensgeschichte schon hat. Und also die kurze Geschichte ist, wir wollten aufnehmen, wir haben uns überlegt, ich bin in NRW, er ist in NRW, wir treffen uns einfach direkt in Köln bei seiner Agentur und es wollte einfach nicht funktionieren. Irgendwie Internet, dies, das, irgendwas. Dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir setzen uns in unterschiedliche Büros, ich oben, er unten, Internet immer noch nicht. Okay, da war schon so die erste Stunde rum, alle so hinreichend genervt. Dann haben wir weitergemacht, sind dann zu ihm nach Hause gefahren. Funktioniert es auch nicht, weil irgendwie Doppelung, irgendwas so. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Er hat sich in sein Schlafzimmer gesetzt, ich habe mich an seinen Küchentisch gesetzt und dann haben wir beide aufgenommen und es hat relativ gut funktioniert und mittendrin fängt er an, hysterisch zu lachen. Und ich verstehe gar nicht, warum. Und ich gucke nach links und sehe, wie sein Ehemann nach Hause gekommen ist, den ganzen Abend voller Einkaufstüten, guckt nach links, sieht den Gianni völlig hektisch winken, mit so einem riesigen Kopfhörer am Ohr in ein Podcast-Mikro sprechen. Guckt nach rechts, sieht so einen braunen Mann, den er noch nie gesehen hat, in seinem Wohnzimmer sitzen, auch mit Kopfhörer in so ein Mikro reinsprechen. Wusste jetzt nicht, in welche Richtung er gehen soll, hatte den ganzen Abend voller Einkaufstüten. Es war sagenhaft. Also wirklich, das war einer der erhebendsten und lustigsten Podcast-Momente meines Lebens. Fantastisches Gespräch, fantastischer Typ. Also ganz große Ehre. So, du bist wieder dran. Ninjas Challenge. Wir wissen jetzt mittlerweile, wie es geht. Also mach dich auf etwas gefasst.
Wenn wir sozusagen diese Trennung machen zwischen den Politikern da oben und der Bevölkerung, dann zahlen wir eigentlich auf das ein, was die Rechten an Narrativen spinnen. Deswegen merke ich gerade, ich bin selber so ein bisschen vorhin bei dem Spiel da drauf reingefallen, wenn ich sage, irgendwie so die Politiker, da habe ich an genau dieses Rückführungsverbesserungsgesetz gedacht und an diese ganzen Narrative, mit denen quasi von den eigentlichen Problemen gerade abgelenkt wird.
War das Yoshi?
Mm-mm.
Nein. Ich wollte gerade sagen, die Stimme ist ein bisschen anders. Ich weiß es nicht.
Ich kann dir einen Tipp geben. Das ist tatsächlich auch Seenotrettung. Seenotrettung plus X.
Ich hab sogar sein Gesicht vor Augen.
Sea-Watch?
Ja, genau. Aber ich, wie gesagt, mit Namen. Ah ja, der ist auch dann hart direkt in Hubschrauber und so.
Biblischer Vorname sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts. Nee. Im Buch Mose wird beschrieben, wie er Sex mit seiner Schwiegermutter hat und deshalb irgendwie aus dem göttlichen Segen rausfällt. Okay, also das sind übrigens literally alles Tipps, die ich jetzt gerade aus dem Bauch heraus hier abschieße mit meinem gesamten Seenotrettungs- und Theologie-Knowledge.
Ich weiß es nicht, aber ich habe ihn vor Augen.
Soll ich auflösen? Ruben Neugebauer.
Ja, Ruben, genau. Ja. Ich wusste, es war irgendwas mit Neu, also so ähnlich wie Luisa. Also,
okay, Ruben Neugebauer, genau.
Ja.
Total kann ich total verstehen. Also, ich tue mich mit Namen schwer, ich tue mich mit Gesichtern schwer. Also von daher, ich kann nur hoffen, dass ich weiter auf diesem Erfolgspfad wandeln werde.
Trotzdem, also ich erinnere mich an die Folge, es ist eine ganz spannende Folge, weil die echt krasse Arbeit machen. Hm. Leute auch schulen in dieser Arbeit und der Typ echt, ich glaube schon einfach, also der sitzt nicht nur am Schreibtisch und quatscht in so einem Podcast-Mikro, der hat wirklich schon andere Sachen gesehen. Wirklich eine tolle Folge, ja.
Fantastisch.
Achso, du bist dran. Okay, bereit?
Ja, ready when you are.
Genau, das ist nicht der Fall. Also die Menschen, die zum Niedriglohn oder Mindestlohn arbeiten, die landen alle in Altersarmut. Das einzig Pragmatische daran ist, dass sie sich im Laufe ihres arbeitenden Lebens schon daran gewöhnt haben, dass es hinten und vorne kaum reicht. Ja, also das ist natürlich total krass. Und diese ganzen Phrasen, die rausgedroschen werden, Leistung lohnt sich oder Leistung muss sich lohnen, bla bla, das ist total heuchlerisch, ne? Weil diese Menschen, die für so wenig Geld arbeiten, die machen oft Knochenjobs, die machen systemrelevante Jobs, die arbeiten, die bringen Leistung und am Ende haben sie davon ein Leben in Altersarmut.
Ja, ich weiß es tatsächlich. Also ich bin wirklich, ich bin ja auch so ein bisschen ängstlich gerade in der Hoffnung, dass ich irgendwie alle wiedererkenne und ich irgendwann sage, hä, wer ist das denn? Keine Ahnung, hat überhaupt gar keinen Eindruck hinterlassen. Also es war Helena Steinhaus.
Ja.
Sie ist, wie nennt sich das, eine Sozialaktivistin. Das habe ich gerade noch mal googeln müssen. Sanktionsfrei heißt die Einrichtung oder die Organisation, die sie hat. Und es geht, ich weiß gar nicht, ob es damit angefangen hat. Es geht ganz, ganz viel um Menschen, die in Armut sind oder arbeitslos sind und die dann von den Arbeitsämtern schikaniert und drangsaliert und sanktioniert werden und dann sammeln die Geld, um die zu unterstützen, ich glaube rechtlich und finanziell und manchmal geht es dann wirklich um krasse Sachen, ne? Irgendwie dann geht die Waschmaschine kaputt und die ganze Familie weiß nicht, wie es dann, also super krass, krasses Gespräch, super relevant, die hat ein Buch geschrieben, sehr lesenswert, also ja. Gut, Das ist so ein bisschen wie beim Elfmeterschießen, fühle ich mich gerade. So, Ninjas Challenge.
Und ich habe schon einen Deal mit der Genozid-Gedenkstätte, dass ich so eine neue Generation jetzt ausbilde, quasi, um das zu machen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Quasi all die Diaspora-Kids sammeln wir ein und dann haben sie ein Jahr lang Vollprogramm mit Workshops und allem Möglichen, damit ich dann in Rente kann und einfach alte Möbel bei eBay zu verschenken finden kann und restaurieren kann für immer und Kuchendeko-Videos gucken und so weiter.
Du hast viel einfachere Ausschnitte, die Leute sagen bei deinen Ausschnitten, was sie konkret machen.
Wer sie sind und was sie machen. Also, wir kennen die Frau auch beide natürlich. Ich kenne sie nicht vor allen Dingen, aber wenn ich dir einen Tipp geben darf, das ist die Frau mit den lilafarbenen Haaren. Die hat so eine krasse Haarfarbe. Es ist nicht nur lila, die hat auch so irgendwie so regenbogenmäßig.
Melina, ja, natürlich, ja,
ich
ja.
Ich helfe, wo ich kann. Guck.
Ja, so, wenn ich jetzt einen Ausschnitt gehabt hätte, wo sie über Bosnien gesprochen hätte so, da wäre ich natürlich sofort drauf gekommen, natürlich, ja.
Na schon. Ja. Also.
Na klar.
Wir schlagen uns nicht
übrigens
schlecht.
Auch ein tolles Buch geschrieben. Also, genau. Ja. Okay, du bist dran. Letzte Challenge für dich.
Und ich habe damals eine muslimische Jugendgruppe betreut, die auf einer Gesamtschule waren. Und diese Gesamtschule, die hat Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz organisiert und hat dann wirklich tatsächlich Folgendes gemacht. Die haben die muslimischen Schüler nicht mitgenommen mit dem Argument, die sind ja eh alle antisemitisch und in der Gedenkstätte werden die sich richtig daneben benehmen. Und im Laufe des einen Nachmittags, wo halt irgendwie alle von dieser Schule zu mir kamen, habe ich bei der ersten Story, die ich gehört habe, erstmal gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Das stimmt nicht, der bildet sich da was ein. So, man kann nicht pauschal sagen, wir nehmen die muslimischen Schülerinnen und Schüler nicht mit. So, ja, und dann, als im Laufe des Nachmittags immer mehr Jugendliche reinkamen und gesagt haben, wir wollen diesen Ort auch besuchen, wir wollen uns das auch angucken, warum dürfen wir nicht mitfahren und so weiter, habe ich echt aus so einer spontanen Laune heraus gesagt, ja, dann fahren wir halt übers Jugendzentrum dahin.
Ja, ich finde es... Ich finde, die sind alle einfach. Vielleicht hätte ich Ruben auch nicht erwischt, aber das war Burak Yilmaz oder wie auch immer man den Namen ausspricht. Die Deutschen sagen Burak Yilmaz und die Türken sagen, glaube ich, Burak Yilmaz. Und der Mann ist, also der hat natürlich sowieso schon einen ganz großen Platz in meinem Herzen, weil der nämlich aus NRW kommt, ist im Ruhrgebiet in Duisburg aktiv und lebt da auch. Und ist Theaterpädagoge, ist ganz, ganz aktiv auf einem politischen Feld, was mir sehr sympathisch ist. Und zwar engagiert er sich gegen Rassismus und Antisemitismus, ohne irgendeine Community dabei zu schonen. Also den Rassismus und den Antisemitismus der Mehrheitsgesellschaft, der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft, der ist voll in seinem Visier, gleichzeitig aber auch genauso der Rassismus und Antisemitismus zum Beispiel der türkischen Gesellschaft oder der arabischen Communities in Deutschland, die hat er auch im Blick. Und er macht nicht nur Fingerzeigen, sondern engagiert sich tatsächlich auch konstruktiv und produktiv, fährt mit Jugendlichen und den Kids in seinem Jugendzentrum irgendwie nach Auschwitz, um sie da für die Verbrechen der Shoah zu sensibilisieren. Und fantastischer Typ. Also auch da, also alle diese Leute sind ein schönes Beispiel dafür, warum wir eigentlich den Podcast gerne aufgenommen haben.
Ja, richtig. Und hier steht jetzt so schön in unserem Skript, der Ratespaß ist noch nicht vorbei.
Das steht bei mir auch. Jetzt ist die große Frage ist, haben wir beide dieselbe Frage?
Ich glaube nicht. Fang mal an. Also die Redaktion hat ein paar Hardfacts zum Podcast als Ratequiz verpackt. Mhm. Und wir dürfen jetzt uns gegenseitig eine Frage stellen.
Okay.
Und dann gucken wir mal, ob wir die beantworten können. Also deine Frage ist, wenn wir die aktivistischen Felder grob unterteilen in Klimagerechtigkeit, Antifaschismus, Feminismus, Antirassismus, Inklusion und soziale Gerechtigkeit, Was denkst du, in welchem Feld hatten wir die meisten GästInnen?
Sag nochmal die Felder.
Klimagerechtigkeit, Antifaschismus, Feminismus, Antirassismus, Inklusion und soziale Gerechtigkeit.
Ich hätte gesagt Antifaschismus.
Das ist korrekt.
Ja.
Ja.
Krass.
Ja, ja. 14 Gäste zu dem Thema. Dazu muss man aber natürlich sagen, dass viele unserer GästInnen vielleicht gar nicht jetzt nur in eine Kategorie passen. Die Zahl ist also so ein bisschen schwammig, so wie auch der Begriff Antifaschismus. Zweithäufigstes Thema war übrigens Antirassismus, dicht gefolgt von Feminismus.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Ja, also es ist ja so, dass also du kannst antirassistisch arbeiten oder antisemitisch arbeiten, ohne damit an die Öffentlichkeit zu gehen, ne? Oder ohne, dass es jetzt irgendwie, dass du Sprecherin irgendeiner Organisation bist, sondern du setzt dich einfach gegen rassistische Polizeigewalt ein, bist irgendwie ein Anwalt, bums, fertig. So. Wohingegen, wenn du antifaschistisch arbeitest, ist es häufig so, dass es damit eben ganz, ganz viel Medienrezeption, Reichweite, Plattform, also ich hatte ja zuletzt die Omas gegen Rechts irgendwie bei mir im Podcast, das ist eine klar antifaschistische Organisation und deren Kernanliegen ist es ja, vor Antifaschismus zu warnen und die sind, glaube ich, dann entsprechend noch zugänglicher für uns, in diesen Podcast zu kommen. Wobei ich finde es schon so, dass wir aus allen Feldern eigentlich viele starke Leute hatten und ich hatte selten das Gefühl, es gibt eine große Leerstelle. Ja, meine Frage an dich, was denkst du, wie viele unserer insgesamt 51 GästInnen in Ostdeutschland leben?
Oh, gute Frage.
Das ist aber auch ein bisschen schwieriger, weil du hast jetzt hier keine Antwortmöglichkeiten. Ich kann ja mal sagen, also es sind 51, ne? Ich gebe dir mal so vier Optionen, ja? Es waren 7, 10, 14 oder 17.
Ich habe das Gefühl, es waren schon relativ viele. Vielleicht 14.
10.
10 nur? Okay, 10. Krass. Ja.
Also von 50 sind 10, sind 20%. Jetzt müsste man natürlich mal gucken, wie groß ist die Bevölkerung in Ostdeutschland? Sind das nicht? Ist immer die Frage, ob man Berlin dann mitzählt, ne? Ja. Also ich will nur sagen, ich glaube, unser Schnitt ist nicht schlecht.
Ja, das glaube ich auch. Also gerade wenn man sich vielleicht andere Formate in dem Bereich anschaut oder Bühnen oder so, sind ostdeutsche Menschen aus meiner Sicht oft noch unterrepräsentiert. Aber das zeigt ja auch, dass ich das Gefühl habe, ich hätte mit relativ vielen Leuten aus Ostdeutschland gesprochen. Mhm. Zeigt ja auch, wie sehr das bei mir hängen bleibt, wenn es dann tatsächlich mal ostdeutsche
Wobei
sind.
Die aktuellen Zahlen, also von 22, aber jetzt hier Statistisches Bundesamt 12,6 Millionen. Und im Westen hat es irgendwie eher, also im Ostdeutschland nimmt es eher ab und im Osten nimmt es eher zu. Und könnte man fast sagen, keine Ahnung, jetzt müssen wir im Kopf ausrechnen, das sind dann, weiß ich nicht, eher, also bei 80 Millionen sind 20 ja dann ein Viertel, sind 10 ein Fünftel. Also ich würde fast sagen, wir sind ziemlich genau so auf dieser 10-12%-Marke. Und das ist gar nicht schlecht. Also ich finde ja, und darum geht es ja ganz häufig, ist die Vielfalt in einer Organisation oder in einer Mediensendung, ist sie vergleichbar mit der Vielfalt in der Gesellschaft?
Ja. Ja?
Und man muss jetzt nicht immer 50% Frauen einladen und, weiß ich nicht, 10-15% Schwule und so viel Prozent Transpersonen und so weiter und so fort. Aber wenn man das Gefühl hat, es sind nur weiße, christliche, heterosexuelle Männer aus Westdeutschland, dann muss man sagen, geht es schon irgendwie schief. Und ich glaube, wenn wir das Verhältnis zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen einigermaßen zustande bekommen in dem Podcast, haben wir es auch nicht so wahnsinnig schlecht gemacht. Wobei man muss auch sagen, für die Gästeakquise war die Redaktion zuständig. Die Redaktion ist eine ostdeutsche Redaktion, beziehungsweise Veto. Und die Organisation ist eine ostdeutsche, ist ein ostdeutscher Medienbetrieb. Und ich glaube, die haben das auf dem Schirm gehabt. Und deshalb ist auch so wichtig, dass halt Beteiligung stattfindet. Und dass man so eine vielfältige Truppe hat, damit eben all diese Perspektiven zustande kommen und nicht einer dann und eine Perspektive dann irgendwie zwischen die Ritzen fällt. So. Ah. Nein. Alles falsch. Mein Skript sagt etwas anderes. Die Zahl ist erschreckend klein. Sie veranschaulicht, dass selbst eine ostdeutsche Redaktion mit Bewusstsein für strukturelle Ungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland Probleme hat, viele ostdeutsche Stimmen zu vereinen. Anfang des Jahres hat sich Veto deshalb zur Aufgabe gemacht, mindestens 50% ostdeutsche Gästinnen in den Podcast einzuladen. Das hat ohne Probleme geklappt, denn klar, es gibt viele aktive und engagierte, die in Ostdeutschland für eine gerechte Welt streiten. Trotzdem muss man sich als Redaktion aktiv dafür entscheiden, diese Menschen auf die Bühne zu holen, sonst passiert es nicht und noch viel zu sehen. So, jetzt gebe ich.
Vielleicht hatte ich deshalb auch den Eindruck, ich hätte mit vielen Menschen aus Ostdeutschland gesprochen, wenn das die hausinterne Vorgabe sozusagen war, dass mir die einfach auch noch sehr in Erinnerung geblieben sind.
Total. Ja. Spannend. Ich habe jetzt irgendwas ganz anderes erzählt, aber da kann sich die Redaktion entscheiden, ob sie das als Erkenntnisgewinn im Laufe einer Sendung drin lässt oder ob sie sagt, wir machen es uns jetzt geschmeidig und schmeißen dann die Quatschantwort von mir raus.
Gibt es eine Folge, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, tatsächlich. Ich meine, wir hätten auch schon mal darüber gesprochen.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Ja, genau. Ich erzähle sie immer und allen. Nein, mir ist sie deshalb in Erinnerung geblieben, weil sie auf so ein grundsätzliches strukturelles Problem und ein Defizit aufmerksam macht. Wer sich engagiert, der geht perspektivisch einfach kaputt. Der muss sich enorm darauf konzentrieren, dass seine Beziehungen nicht leiden, dass er wirtschaftlich nicht untergeht, dass er politisch nicht kaputt gemacht wird, dass er juristisch nicht fertig gemacht wird, dass er nicht im Knast landet und dass er körperlich und psychisch gesund bleibt. Und das ist in den meisten Fällen aber einfach nicht der Fall. Also wenn du als Seenotretter mit ertrinkenden Menschen und sterbenden Menschen und Leichen zu tun hast und das irgendwie teilweise Schicht an Schicht, das macht ja etwas mit dir. Und ich muss sagen, die Folge, also ich hatte eine Folge, da war es schon so, da hatte ich das Gefühl, die Person ist noch stabil, aber da gibt es vielleicht echt einiges, was im Privaten ist, wo ich dachte, boah, das ist aber ein körperlicher Umgang damit, der nicht so gut ist, ne? Und auch andere, die dann jetzt irgendwie in die Ukraine fahren, ins Kriegsgebiet, um da irgendwie Arbeit zu machen oder wo ich denke, boah, Leute, passt einfach bitte auf euch auf, ne? Und ja, also diese Folgen, die sind mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Da habe ich wirklich auch gedacht so, eigentlich ist das, was wir machen, wirklich eine ganz wichtige Arbeit, weil wir das alles transparent machen, weil wir es offenlegen, weil wir anzeigen, was für Härten diese Menschen durchleben. Und genau, also diese Folgen sind mir sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Was wirst du am meisten vermissen?
Ja, das haben wir ja auch schon erwähnt, ne? Also einfach die Möglichkeit. Natürlich könnte ich einfach Leute anschreiben auf Instagram, die gute Arbeit machen und sagen, hey, wollen wir nicht mal miteinander quatschen? So. Ich weiß aber selber, dass ich so eine Nachricht immer ganz toll finde und auch nett, weil es ja auch eine Bestätigung ist für die eigene Arbeit, dass ich letztendlich aber dann doch nicht so richtig die Zeit dafür finde. Und wenn man dann die Möglichkeit hat zu sagen, Mensch, das wird auch festgehalten und wir wollen das vielen Leuten erzählen, was du machst, dann nimmt man sich da vielleicht für eher nochmal die Zeit. Und so diese Möglichkeit zu haben, mit Leuten, deren Arbeit ich schätze und wichtig finde, zu sprechen und Kanäle zu nutzen, um deren Arbeit größer zu machen oder bekannter, das ist, glaube ich, was ich vermissen werde an diesem Podcast. So, ja.
Ich gebe direkt die nächste Frage durch und dann können wir, glaube ich, auch Richtung Schlussspurt einbiegen. Was hast du in den kommenden Monaten vor? Was machst du jetzt mit den vielen Stunden der Woche, die jetzt nicht mehr für diesen Podcast investiert werden müssen?
Also, So viel war es ja dann letztendlich gar nicht. Das war wirklich immer so das Beste, gepackt in anderthalb Stunden sozusagen. Aufwand, vielleicht ein bisschen Vor- und Nachbereitung und so für uns beide, aber die größere Arbeit war sicherlich die redaktionelle Vorbereitung. Ja, ich habe ja noch andere Podcasts. Da werde ich sicherlich viel rein investieren. Ich mache gerade viel so in Richtung Sport, einerseits American Football, andererseits für den Deutschen Olympischen Sportbund, weil es ja gerade darum geht, ob Deutschland sich nochmal für die Ausrichtung der Olympischen Spiele bewirbt. Und da wird sicherlich noch einiges kommen von meiner Seite in den nächsten Monaten. Und gleichzeitig habe ich mir aber tatsächlich auch vorgenommen, nicht mehr zu viel auf einmal zu machen. Und das funktioniert gerade ganz gut, Gott sei Dank. Was wird es von dir geben?
Was wird es von mir geben? Ich schreibe ein neues Buch. Das wird sehr bald erscheinen. Es geht um das Thema Bundeswehr, die Frage, was das für uns alle bedeutet, was es für Menschen mit Kindern bedeutet, was es für Migranten bedeutet, dann irgendwie in so eine Situation zu kommen, wo man für diesen Staat kämpft, der nicht immer besonders freundlich zu einem war. Ansonsten habe ich meine Beratungsorganisation. Ich berate mehrere Unternehmen, Organisationen, Institutionen. Das wird natürlich Zeit in Anspruch nehmen. Ansonsten arbeite ich zu einem ganz großen Themenkomplex. Und da geht es um das Thema Missbrauch, Kindesmissbrauch in Organisationen mit Schwerpunkt auf Kirche. Und da werde ich, glaube ich, viel noch tun. Da wird es noch einiges zu lesen und zu hören geben von mir. Und das ist, glaube ich, auch noch etwas, was zu wenig Aufmerksamkeit bekommt aktuell.
Gibt's noch was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest, bevor wir hier den Sack zumachen?
Es war mir eine Freude. Es war auch schön, dass die, die da waren, da waren. Ich würde mir wünschen, dass posthum sozusagen nach diesem Podcast es trotzdem irgendwie Verbreitung findet. Wir haben so viele spannende Gespräche geführt. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist etwas, was für eine Freundin oder für einen Freund interessant sein kann, für eine Tante, für einen Onkel, für Vater, Mutter, weiß ich nicht, verteilt die Folgen. Also die werden ja noch in den Podcast-Streams bleiben. Hört sie euch an, lernt, kontaktiert die Leute, ladet sie in eure Sendungen ein, macht sie zu Interviewpartnerinnen und Partnern. Es gibt so also wir könnten, glaube ich, noch mal 50, 100, 150 Folgen aufnehmen, völlig ohne Probleme. Und ich glaube, Ressourcen sind da, Menschen sind da, man muss es halt nur wollen. Und das würde ich mir wünschen für die Zeit.
Ja, ja.
Und du?
Genau. Ich kann das an einer eigenen Folge auch festmachen. Ich habe ja unter anderem mit Fatma K. Gesprochen, das ist die Geschäftsführerin von Polylux, einem Verein, der im Osten, da sind wir wieder, sehr viele Projekte und Initiativen unterstützt und Spendengelder für die sammelt und verteilt. Und ich bin dann schon kurz vorher, bevor wir mit ihr gesprochen haben, Mitglied bei Polylux geworden und spende da quasi monatlich einen Betrag, um die zu unterstützen. Und ich wünsche mir, dass Leute, wenn sie unsere Folgen hören oder die Menschen nochmal anschauen, mit denen wir gesprochen haben oder ihnen auf Instagram folgen, dass sie die Ressourcen, die sie haben, nutzen. Das muss nicht immer Geld sein, das kann manchmal Zeit sein. Es kann dann eben auch manchmal Geld sein, wenn man sagt, ich habe nicht die Zeit, mich zu engagieren, aber auf irgendeine Art und Weise diese gute Arbeit größer zu machen, die da geschieht. Wenn das der Impact ist, den wir mit diesem Podcast hinterlassen, dann würde ich mich sehr darüber freuen.
So, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Und es gibt ja, ich weiß nicht, es ist aus einem lustigen Taschenbuch, wenn es, wie heißt es nochmal, am Ende wird alles gut, wenn es am Ende noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, empfehlt uns weiter. Ich sage Glück auf und auf Wiedersehen.
Ja, genau. Bleibt dabei, schaut auf der Veto-Website vorbei, veto-mac.de. Folgt uns auf Insta und TikTok, um nichts zu verpassen. Und freut euch auf die Dinge, die da kommen mögen. Tschüss, Steven.
Ciao, Ninja.
Hey, bist du Bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.